Kein anderes Land zahlt mehr für die Vereinten Nationen und ihre Institutionen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt, wo Donald Trumps zweite Amtszeit als Präsident der USA ansteht, sorgen sich aber viele, dass sich die USA aus den UN zurückziehen könnten. Und wer sich an seine erste Amtszeit erinnert, der kann diese Bedenken nur schwerlich wegwischen. Damals kritisierte Trump die Weltgesundheitsorganisation massiv für ihren Umgang mit der Covid-19-Pandemie und strich daraufhin jegliche Unterstützung der USA für die Genfer Institution. Was also wird seine zweite Amtszeit für die UN und den Multilateralismus insgesamt bedeuten? Und was plant der Präsident in der Außenpolitik? Das sind die Kernfragen der heutigen Episode und ich freue mich sehr, meine beiden Gäste zu begrüßen. Stephen Sokol ist Präsident und CEO des American Council on Germany und 2022 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Lieber Stephen, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein.
Und außerdem ist Thomas Töttling zu Gast. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung bei den Vereinten Nationen in New York. Herzlich willkommen auch dir, lieber Thomas.
Hallo Marcel, ich freue mich.
Mein Name ist Marcel Schmidt und das ist der Multipod.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Steven, wer sich das Project 2025 der Heritage Foundation anguckt oder auch einen Blick wirft auf die ersten Nominierungen von Trump für seine Top-Posten in der neuen US-Administration, der kann schon mal erste Ideen finden, was Trumps zweite Amtszeit auszeichnen könnte. Welche großen Veränderungen aber erwartest du von Trumps Außenpolitik in der nahen Zukunft?
Es ist sehr schwierig einzuschätzen. Wir wissen wirklich nicht genau, wie die Außenpolitik vom neuen Präsident aussehen wird, besonders da er erstmal reagieren muss auf die globale Lage. Wenn man zurückdenkt vor 4 Jahren, da wusste zum Beispiel die neue Biden-Administration nicht, dass wir größere Kriege in die Ukraine oder im Nahen Ost sehen würden. Während dem Wahlkampf hat der ehemalige Präsident Trump und jetzt President-elect Trump sich als der Friedenskandidat beschrieben, der die Kriege in die Ukraine und im Nahen Osten, Mittleren Osten lösen würde. Er hat sogar Sprüche gebracht wie: Während meiner Administration haben wir Frieden im Mittleren Osten gehabt und wir werden nochmal Frieden haben. Dass er die Krieg in die Ukraine zu Ende bringen könnte, entweder mit einem Telefonat oder innerhalb einen Tag. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er keine Kriege anfangen würde, sondern eher, dass er Kriege anhalten und enden würde. Durch die Tatsache, dass Donald Trump unberechenbar ist und etwas inkonsistent ist, heißt es, dass wir keine klaren Weichen haben bezüglich, wie amerikanische Außenpolitik aussehen wird. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir eine eher isolationist oder nach innen schauende Außenpolitik in den USA oder von den USA zu erwarten haben in diese kritische Phase, weil es so viele Aufgaben zu Hause gibt. Es ist sehr interessant, wenn man sich anschaut, wer die Leute sind, die Donald Trump schon ernannt hat für wichtige Rollen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Leute wie Mike Walls und Marco Rubio, die eigentlich eher Falken sind, im Gegensatz zu etwas radikalere Figuren wie Tulsi Gabbard und Pete Hegseth, die in eine andere Richtung gehen, ist vielleicht schon absehbar, dass es auch innerhalb der Regierung von Donald Trump unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Positionen geben wird. Und dass wir einfach so ein bisschen absehen müssen, wer tatsächlich in diese Posten kommt und was tatsächlich passieren wird. Ich nehme an unserem Gespräch, dass wir auch über Strafzöllen sprechen werden. Natürlich in den letzten Tagen und letzten Wochen gab es die große Bedrohung, mit Zöllen zu arbeiten. Das hat natürlich mehr mit Handelspolitik zu tun als mit traditioneller Außen- und Sicherheitspolitik. Aber es ist wichtig zu beachten, denn es hat viel mit Amerikas Beziehung mit Ländern im Ausland zu tun. Und auch da finde ich diese deutsche Spruch so gut: Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In vielen Hinsichten glaube ich zumindest, dass Donald Trump eine sehr starke Drohkulisse aufbauen wird, um dann eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Und dass am Ende des Tages wir mit jemandem zu tun haben werden, der schließlich ein Dealmaker ist oder sich als Dealmaker sieht, der Verhandlungen antreibt. Und dass er versuchen wird, tatsächlich ein paar von diesen Problemstellen so ein bisschen zu lösen. Aber dass Amerika sehr stark nach innen fokussiert sein wird.
Also alles ist nach wie vor eher offen oder auch nichts Genaues weiß man nicht. Erlaubt mir trotzdem die Nachfrage zu den transatlantischen Beziehungen. Denn in Europa machen sich jetzt viele Sorgen, dass sich die transatlantischen Beziehungen verschlechtern könnten. Wie siehst du das? Welche Rolle werden die transatlantischen Beziehungen in dieser neuen Realität dann spielen?
Auch das ist absehbar. Und ich glaube natürlich für uns als das American Council on Germany und für mich als Amerikaner, der viel Zeit in Deutschland verbracht hat und in England aufgewachsen ist, sind die transatlantische Beziehung und insbesondere die deutsch-amerikanische Beziehung von großer Bedeutung. Es stimmt schon, dass Trump irgendwie Deutschland oft im Visier hat und verfolgt das, was Deutschland macht. Er ist natürlich sehr kritisch gewesen bezüglich Deutschlands Verteidigungsausgaben und dass sie unter die 2% gelegen haben. Im Moment sieht es so aus, also für diesen Jahr Deutschland diese 2%-Hürde erreichen wird. Das müsste eigentlich von Trump-Kreise gerne gesehen. Aber jetzt wird auch darüber diskutiert, ob man nicht höhere Ausgaben braucht für Verteidigung und für Außenpolitik. Und man redet sogar von 3,5%, was sicherlich in Deutschland umstritten wäre. Aber mein Ratschlag wäre für Deutschland zu zeigen, dass man auf dem internationalen Parkett ein guter Partner sein kann und dass man mit Trump und mit den USA zusammenarbeiten kann. Ich finde, sehr oft wird Trump dargestellt, fast als ob er einen bösartigen Kerl in einen Zeichentrickfilm oder in ein Bildband ist. Er wird schließlich wieder Präsident des USA werden und ist dadurch Ansprechpartner und sein Amt ist Ansprechpartner. Und insofern glaube ich, ein Ratschlag für Deutschland, für Berlin wäre, sich mit die neue Administration zu engagieren, Kontakt zu suchen, im Gespräch zu bleiben. Eigentlich auch mit beide Parteien, innerhalb die republikanische als auch die demokratische Partei, Kontakte zu pflegen, nicht nur auf die Bundesebene, sondern auch auf die bundesstaatliche und subnationale Ebene. Und möglicherweise auch die Nähe zu suchen zu Gouverneure, um zu sehen, was in verschiedenen Bundesstaaten los ist. Ich glaube, dass man da eine sehr produktive Zusammenarbeit finden kann, aber dass die transatlantische Beziehung nicht nur an die Beziehung zwischen Washington und Berlin stehen, sondern auch die Beziehung auf subnationaler Ebene.
Thomas, jetzt hat uns Steven dafür sensibilisiert, wie sich Deutschland und Europa vorbereiten können. Lass uns jetzt noch mal eine Ebene höher gehen. Was bedeutet denn all das für die Vereinten Nationen und für den Multilateralismus insgesamt? Worauf kann der sich einstellen unter einem neuen Präsidenten Trump?
Ja, also Marcel, ich glaube, zuerst möchte ich noch mal unterstreichen, was auch Steve gesagt hat. Trumps Stil ist ja oft sehr unberechenbar. Das heißt, ich glaube, auch Prognosen sind in diesem Zusammenhang sehr schwierig und deshalb muss man das auch alles mit Vorsicht genießen. Und ein zweiter Punkt, und das ist auch schon vielleicht so eine generelle erster Punkt, den ich machen möchte, ist, was auch Steve angesprochen hat. Ich glaube, der Multilateralismus und die UN werden nicht die erste Priorität der Trump-Administration sein, denn Trump wird seinen Fokus insbesondere in den ersten beiden Jahren auf nationale Fragen richten. Es stehen Midterms an nach 2 Jahren, das heißt, er muss liefern. Und ich glaube, dass der Multilateralismus und die UN in diesem Zusammenhang nicht die erste Priorität sein wird. Zum Thema, was kommt auf uns zu? Ich glaube, man kann trotzdem relativ sicher sagen, es werden nicht leichtere Zeiten für den Multilateralismus. Trump ist sicher kein überzeugter Multilateralist. Fairerweise muss man aber auch sagen, ich habe in meiner Zeit hier in New York auch nicht erlebt, dass jetzt die Biden-Administration überbordend sich in multilaterale Prozesse hier in den Vereinten Nationen eingebracht hat. Aber Trump verfolgt natürlich einen wesentlich stärkeren transaktionalen Ansatz als einen multilateralen Ansatz. Auch wie Steve bereits erwähnt hat, he's a dealmaker und er möchte Deals abschließen. Und da ist die Frage, was ist für mich drin, was ist für mein Land drin? Und das, glaube ich, ist auch etwas, was so ein wenig, auch wenn es um den Multilateralismus geht, als eine Konstante dienen kann, wenn wir uns Trumps Regierung ansehen. Ein Punkt vielleicht auch noch, ich warne davor, Trump 1 mit Trump 2 zu vergleichen, wenn es zum Multilateralismus kommt. Wir haben eine andere Situation vom Personal, wir haben eine andere Situation im Kongress. In der ersten Amtszeit hatten wir keine Mehrheit der Republikaner im Kongress und wir haben natürlich eine völlig andere und veränderte Weltlage. Und daher bin ich mit solchen Vergleichen, was war bei Trump 1 und was kommt in Trump 2, bin ich etwas vorsichtig. Generell würde ich sagen, man kann hier ein bisschen vielleicht unterscheiden in kurzfristige, mittelfristige und langfristige potenzielle Folgen. Ich glaube, kurzfristig müssen wir uns auf alle Fälle auf eine Änderung in den thematischen Schwerpunkten einstellen, hier in den Vereinten Nationen. Das geht insbesondere im Bereich Klima, im Bereich Gender, Reproductive Rights, LGBTQ, das sind ganz klare Themen, die nicht Priorität genießen, beziehungsweise sogar starke Gegner in dieser Administration haben. Und darauf muss sich auch die UN einstellen. Und ich glaube, kurzfristig wird sich natürlich auch die Frage stellen, an welchen multilateralen Prozessen sich die USA weiterhin beteiligen. Stichwort Klimaabkommen, Stichwort UNESCO. Du hast vorhin die WHO genannt. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, was bleibt man Mitglied, aber man zahlt eben keine Beiträge. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten dann. Genau. Mittelfristig, glaube ich, werden vor allem 2 Punkte zentral werden. Das ist einerseits die Finanzierung der Vereinten Nationen. Das heißt, inwieweit sind die USA weiterhin bereit, ihre Pflichtbeiträge zu zahlen? Und die USA sind der größte Beitragszahler. Jetzt muss man auch sagen, wer seine Pflichtbeiträge nicht bezahlt, verliert sein Stimmrecht. Das betrifft die Generalversammlung und nicht den Sicherheitsrat. Zweitens natürlich das Thema Peacekeeping. Ich glaube auch Trump, und hier gibt es ja auch gerade in New York die Diskussion, wohin geht Peacekeeping in Zukunft? Ich glaube, auch das ist ein Fragezeichen. Und natürlich die thematischen, wie schon vorher erwähnt, Program and Funds, die mit bestimmten Themen verbunden sind, die jetzt nicht auf der Agenda der Trump-Administration stehen. Und ich sehe mittelfristig auch möglicherweise eine stärkere Polarisierung. Das sieht man auch an den Personen, die für das Thema verantwortlich sind. Rubio, Stefanik, also da gibt es Richtung China, Richtung Gaza, Israel sicher noch stärkere Polarisierung. Man kann vielleicht auch nochmal sagen, dass es vielleicht Richtung Russland weniger Spannung hier in den UN vielleicht gibt. Dafür wird das Thema China sein, inwieweit hat China die UN unterwandert. Das ist ja auch ein Narrativ, der immer wieder auch in DC aufschlägt. Also das sehe ich mittelfristig. Und letzter Punkt zu deiner Frage, langfristig muss man sich, glaube ich, nochmal ansehen, nach 4 Jahren, welche Relevanz hat der Multilateralismus dann und ob wir uns nicht dann nach einer Trump-Präsidentschaft oder nach den Jahren einer Trump-Präsidentschaft dann stärker schon Richtung eines multipolaren Systems hin entwickeln, wo Multilateralismus dann nicht diese Rolle spielt, wie er sie jetzt spielt. Und natürlich steht auch eine wichtige Personalie an. Wir werden in 2 Jahren einen neuen UN-Generalsekretär oder hoffentlich eine neue UN-Generalsekretärin haben. Zeit wäre es. Und da ist natürlich auch etwas, wo Trump, glaube ich, mitspielen möchte.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich möchte ein paar Themen von Thomas aufgreifen. Ich denke, dieser Punkt, dass Trump 2 unterschiedlich zu sehen ist als Trump 1, ist eine sehr wichtige. Wir merken schon mit den Nominierungen von verschiedenen Figuren für diese Posten, wie vorbereitet die zweite Trump-Administration sein wird. Die Landschaft hat sich wirklich maßgeblich verändert, nicht nur wegen die außenpolitische Rahmenbedingungen, aber auch, weil im Kongress es neue Abgeordnete sind. Die traditionelle Republikaner wie John McCain und Mitt Romney sind nicht mehr dort. Und ich stimme Thomas auch zu, dass es kurzfristig ein paar Rückzüge zu sehen werden, wie zum Beispiel aus dem Pariser Klimaabkommen. Das erwarte ich schon, dass das relativ schnell wiederkommen wird. Und ich kann nur betonen, dass Trump daran Interesse haben wird, Verhandlungen zu führen, die vorteilhaft für den USA sind. Er hat eine Antipathie, ein Skepsis, was Bündnisse und Allianzen angeht. Deswegen seine Zweifel an, was die Vereinten Nationen macht und machen kann. Und deswegen wird es einfach Konditionen geben. Wir haben während die erste Trump-Administration gesehen, dass die USA sich schon zurückgezogen hat von Einrichtungen wie die Vereinten Nationen, WTO, WHO. Und das hat Platz eingeräumt für Länder wie China zum Beispiel, um ihren Einfluss zu expandieren. Und dort, was mir so ein bisschen Schimmer von Hoffnung gibt, ist, China wird sehr hoch auf die Tagesordnung von dieser Administration sein. Und ich glaube nicht, dass die Trump-Administration diese Entfaltungsmöglichkeiten für China ermöglichen möchte. Insofern, es kann sein, dass es ein bisschen eine differenzierte Darstellung geben wird. Und das führt mich zu den letzten Punkt hierzu. Und zwar gerade im WTO-Bereich zum Beispiel kann es sehr gut sein, dass wenn die USA drin bleibt, dass es für strukturelle Reformen hinwirken wird, die vorteilhaft für die USA sind, damit es andere Mechanismen gibt, um Handelsstreitigkeiten irgendwie zu diskutieren und zu verhandeln.
Ja, vielen Dank euch beiden. Das sind jetzt schon ein paar Trends, die man daraus ablesen kann, also was Trumps Präsidentschaft für den Multilateralismus, für die Vereinten Nationen bedeutet. Thomas, du bist ja in New York für uns bei den Vereinten Nationen. Was beobachtest du? Sind die Vereinten Nationen darauf vorbereitet? Und was würdest du auch Deutschland und Europa in Zukunft raten, wie sie in den Vereinten Nationen auftreten sollten?
Also ich würde sagen, ja und nein. Also zuerst muss man sagen, ja, die UN bereiten sich seit Monaten auf ein Szenario vor, in dem die USA signifikant Mittel streichen oder zurückhalten. Also das wissen wir aus Gesprächen auch mit dem Generalsekretariat. Man ist sich dort dieses Szenarios seit Monaten bewusst und man bereitet sich darauf vor, soweit man sich auf das auch vorbereiten kann. Zweitens, und ich glaube, das ist insbesondere, wenn es um Trump geht, ein sehr wichtiger Faktor, nämlich wenn es um persönliche Beziehungen geht. Also der jetzige Generalsekretär kennt Trump. Die beiden hatten eine, würde ich sagen, solide Arbeitsbeziehung in seiner ersten Administration. Und ich glaube, dass Guterres es relativ gut geschafft hat, in seiner ersten Administration mit Trump zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, das darf man gerade bei jemandem wie bei Trump nicht unterschätzen. Und deshalb, glaube ich, ist die UN bis zu einem gewissen Grad auch vorbereitet, weil man ihn eben auch kennt. Ja. Was heißt das für die EU, für Europa, aber auch für Deutschland? Also zuerst, glaube ich, ist es wichtig, und das ist natürlich auch etwas, was für Deutschland bei einer neuen Bundesregierung wichtig sein wird, sich zu überlegen, welche Priorität hat das multilaterale System, haben die Vereinten Nationen für Deutschland und für europäische Außenpolitik. In meinen Augen ist es ein vitales Interesse, und dieses Interesse teilen wir mit anderen Regionen, beispielsweise mit Lateinamerika. Und ich glaube, Europa wird und auch Deutschland konfrontiert sein, sowohl politisch als auch finanziell einzuspringen, wenn es darum geht, multilaterale Mechanismen auch aus Prinzip zu verteidigen, jetzt nicht als Antagonismus zu Trump, aber einfach aus Prinzip. Und darauf muss man sich, glaube ich, einmal einigen, wie wichtig ist uns dieses multilaterale System. Ich bin aber kein Fan davon zu sagen, überall, wo Trump oder die USA rausgehen, gehen wir als Europa oder Deutschland rein. Das ist keine außenpolitische Strategie. Ich glaube, man muss trotzdem seine eigenen Schwerpunkte und Interessen haben. Und das multilaterale System ist von größtem Interesse für Deutschland und für andere mittelgroße Staaten in der Welt. Das heißt, ich glaube, Europa muss sich einfach darauf einstellen, wenn uns dieses multilaterale System wichtig ist, müssen wir höher oder mehr politisch, aber auch finanziell investieren. Und es kommt am Ende zu dem Punkt, den wir auch in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sehen. Europa muss mehr Verantwortung übernehmen. Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen.
Also auch hier, ähnlich wie in den bilateralen Beziehungen, Deutschland und Europa müssen erwachsener werden, müssen sich in Zukunft stärker einbringen. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, das du gerade schon angesprochen hast, Thomas, und zwar die finanzielle Lage der Vereinten Nationen. Es war ja schon in den letzten Jahren so, dass sich die UN-Institutionen mit immer weniger werdenden Mitteln, Finanzmitteln herumschlagen mussten. Mal angenommen, die USA fahren ihre finanzielle Unterstützung für die UN jetzt weiter zurück oder heben diese sogar gänzlich auf. Auf welche Institutionen dürfte es Trump da abgesehen haben? Und gibt es auf der anderen Seite vielleicht Institutionen, die von einer Trump-Präsidentschaft profitieren könnten?
Ja, also der Mangel an finanziellen Ressourcen ist, glaube ich, die Diskussion, die in den Vereinten Nationen genauso alt ist wie die Reform des Sicherheitsrates. Also die UN war immer mit diesem Thema konfrontiert. Das heißt, es ist nichts Neues. Die Frage ist natürlich die Magnitude, die wir sehen werden. Es gibt gewisse Organisationen, wo wir wissen, die sind im Visier. Das ist UNFPA, also der Bevölkerungsfonds. Das ist UN Women höchstwahrscheinlich. Und bestimmte Program and Funds wie die WHO. Ich glaube, dass, und das hat ja auch Steve vorhin schon erwähnt, ich glaube, dass die Trump-Administration sehr wohl weiß, dass die UN auch Spielfeld geopolitischer Themen ist. Und wir hatten ja in der ersten Trump-Präsidentschaft schon die Tendenz, dort, wo Rückzug, wo Vakuum kreiert wurde durch den Rückzug, wurde dieses Vakuum gefüllt. Das ist in den internationalen Beziehungen genauso mit Wasser. Ja, Wasser füllt Lücken. Und das Wasser in dem Fall war China. Und deshalb glaube ich, dass sich, wie Steve gesagt hat, man in sich in Washington sehr wohl bewusst ist, wenn man hier zu viel Freiräume lässt, schafft das auch Möglichkeiten für China. Und das will man nicht. Und deshalb glaube ich, dass es hier, und das führt mich zum zweiten Punkt einer Frage, durchaus Möglichkeiten gibt, wie die UN profitieren kann. Und ein konkretes Beispiel oder zwei. Erstens, ich glaube, dass die UN selbst vielleicht davon sogar profitieren kann, denn die UN braucht Reform, das ist auch klar. Und jemand wie Trump ist natürlich jemand, der so etwas pusht. Es wird, wie gesagt, einen neuen Generalsekretär während seiner Präsidentschaft geben. Und das könnte natürlich auch etwas sein, wo sich diese Persönlichkeiten vielleicht auch sogar Schnittmengen identifizieren. Und ich glaube, wie gesagt, bei einer Persönlichkeit wie Donald Trump darf man nicht vergessen, die UN gibt ihm eine Plattform in seiner Heimatstadt, die Welt als Gast zu haben und sich an die führenden Politiker der Welt in seiner Heimatstadt zu wenden. Also ich glaube, das ist ebenfalls etwas, was für jemanden wie ihn eine durchaus wichtige und prestigeträchtige Plattform ist. Und ich glaube, wenn die UN das gut spielt, kann sie vielleicht sogar selbst von einer UN, von einer Trump-Präsidentschaft bis zu einem gewissen Grad natürlich profitieren.
Bei allen Unwägbarkeiten gibt es also eine Gewissheit. Steven, auf Europa kommen gravierende Veränderungen in der Welt zu, auch weil sich der wichtigste Verbündete distanziert oder uns zumindest mehr fordert. Als Experte für deutsche und amerikanische Politik, Steven, was rätst du deutschen Politikern im Umgang mit der künftigen US-Administration?
Also erstmal, man muss einfach erkennen und anerkennen, dass Trump jetzt Präsident wird. Und das heißt, dass er und seine Administration die Ansprechpartnerinnen und Partner sind für Deutschland. Wir wissen alle, und das hat Trump bewiesen in seiner ersten Amtszeit, hat er auch bewiesen während der Wahlkampf. Er ist willkürlich, er ist unberechenbar. Das sind Eigenschaften, die ich auch glaube, dass wir in eine zweite Trump-Administration sehen werden. Man möchte natürlich Planbarkeit. Das bezieht sich auf die Außenpolitik, das bezieht sich auf die Wirtschaftspolitik, das bezieht sich allgemein auf die bilaterale und internationale Beziehungen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Unberechenbarkeit rechnen müssen und dass es sehr schwierig sein wird, daher richtige Pläne zu machen. Aber ich kann nur unterstreichen, das, was Thomas gesagt hat, dass Deutschland die Möglichkeit hat, sich als wichtigen Partner darzustellen, in denen es zeigt, dass es mehr Verantwortung übernimmt, dass es mehr Macht auf dem globalen Parkett und dass Deutschland eine zuverlässige Partner ist. Mit Trump kann man nämlich handeln am Ende des Tages. Und ich glaube, dass wenn es ein Angebot von deutscher Seite gibt, dass er offen wäre, auch mit Deutschland zu verhandeln. Insofern komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Man muss einfach Kontakt suchen, man muss Gespräch suchen, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Und den größten Rat wäre halt, diese Kontaktaufnahme zu nehmen. Ein kleinen Aspekt, das ich dann auch nebenbei erwähnen möchte, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, während die erste Trump-Administration, dass wir Besucher in New York gehabt haben, die gerade aus Washington gekommen sind, wo sie sich mit Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung getroffen haben und gesagt haben, ja, ich habe mich mit drei zuständigen Leute getroffen, die im Handelsbereich und Wirtschaftsbereich agieren und habe drei sehr unterschiedliche Handels- und Wirtschaftspolitiken erkennen können. Und das war natürlich sehr frustrierend für die deutsche und europäische Ansprechpartnern, weil man wusste nicht genau, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, in dieser Situation werden wir uns wieder befinden. Das merkt man einfach anhand der Diversität, die Persönlichkeiten und Personen, die schon ernannt worden sind für die neue Administration. Aber es zeigt auch, dass es bestimmte Risse und unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der Republikanischen Partei gibt. Und das, worauf ich achten werde, ist, wie werden diese unterschiedlichen Einstellungen und Positionen innerhalb der neuen Administration sich ausspielen. Wird es starke Konkurrenz zwischen diesen Gruppen geben? Das wissen wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall unterschiedliche Tone geben, unterschiedliche Zeichen geben. Und da darf man sich nicht einfach frustrieren lassen, sondern muss einfach Kommunikationswege aufrechterhalten.
Also nach wie vor gilt, man weiß nichts Genaues und trotzdem habt ihr beide es heute geschafft, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und so ein bisschen mitzunehmen, was zu erwarten ist von Trumps Außenpolitik in den nächsten 4 Jahren. Lieber Steven, lieber Thomas, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke direkt aus den USA.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und danke auch Ihnen und euch da draußen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Streamen. Bis zum nächsten Mal im Multipod. Tschüss.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.